Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt.
Willkommen im Erzähl davon Podcast. Heute wieder mit Gast. Die Manuela ist hier. Hallo Manuela.
Hallo.
Und Manuela hat einen spannenden Beruf. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten auf einer Gründermesse. Und dann habe ich erfahren, dass du von Beruf Mediatorin bist. Also genau. Du machst nicht Meditation, nicht Entspannung, sondern Mediation. Nur um das schon mal direkt, dieses Missverständnis aus dem Weg zu
Sehr
räumen.
Gut. Ja.
Und vorgestellt wurdest du mir oder hast dich, dass du auch zum Beispiel für Startups arbeitest. Also wenn Startups Konflikte haben, Gründerteams und so weiter. Und dann dachte ich, Teams, das passt doch auch zu unseren Vereinen, zu unseren sozialen Organisationen. Genau. Da kann es ja auch schon mal Konflikte geben. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist und dass wir heute über Mediation sprechen, was das eigentlich ist, wie das funktioniert. Und vielleicht auch so ein bisschen über Konflikte generell. Wie kann man die vermeiden? Wie kann man im Team gut zusammenarbeiten, damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, dass man so einen richtigen Knatsch hat.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auch mega drauf, weil ich finde es ein Thema, was wirklich so alle angeht, egal wo ich bin, eben im Team oder auch in der Familie oder im Arbeitsleben. Es ist, Konflikte gibt es einfach überall und sie sind auch völlig normal und sie sind auch total wichtig, damit wir weiterkommen und uns mit den anderen abstimmen können. Aber manchmal kracht es einfach zu doll und dann muss man schon lernen, wie man A, selber vielleicht damit umgeht und wenn man es halt nicht mehr alleine schafft, weil man immer zu doll drin verstrickt ist und gar nicht mehr ja richtig sachlich drüber nachdenken kann, dann tut es manchmal schon ganz gut. Man holt sich einfach jemand Dritten an Bord, nimmt so einen Mediator, der einem dann hilft, in einem Konflikt zu vermitteln und Lösungen zu finden.
Ja. Was genau ist denn ein Mediator? Also jemand, der bei einem Konflikt vermittelt? Das kann man wahrscheinlich so grob sagen, oder?
Genau, das ist so die ganz einfache Lösung und Erklärung. Im Endeffekt geht es um einen Prozess, den dieser Mediator dann leitet. Und er gibt keine Lösungsvorschläge, sondern er hilft, dass beide Beteiligten wieder miteinander in so einen Modus kommen, wo sie gemeinsam an einer Lösung arbeiten können. Was, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Richtspruch oder einem Schlichter vergleicht? Ein Richter und auch ein Schlichter sind beide welche, die geben dir die Lösung vor. Mhm. Die sagen, A muss das machen, B muss das tun, Ausgleichszahlung oder sonst was. Mhm. Und in der Mediation gebe ich als Mediator nichts vor, sondern mache den Weg frei, einfach, dass die selber an einer Lösung arbeiten. Und der große Vorteil ist, dass das einfach viel nachhaltiger ist und dass man viel mehr dahinter steht. Ganz einfaches Beispiel, wenn man ein kleines Kind zwingt, irgendwas zu tun und es versteht nicht, um was es geht und hat nicht selber mitentschieden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es schief geht. Aber wenn ich ihm erkläre, das und das ist das Problem, hättest du vielleicht eine Idee, wie könnten wir das denn lösen? Dann hat es eine Idee und dann wird es die Idee verfolgen und dann läuft das. Also das ist so dieses ganz große Aha-Effekt der Mediation, warum ich die auch so toll finde. Und wenn man es dann noch finanziell sieht, dann ist es viel, viel günstiger, als wenn ich jetzt wirklich vor Gericht gehen müsste, bei so krassen Sachen natürlich. Ne? Also das geht oft schneller, es ist günstiger und es ist nachhaltiger.
Das klingt sehr gut, ja.
Ja, also ich bin auch wirklich davon überzeugt. Also als ich diese Ausbildung angefangen hatte, da hätte ich nicht gedacht, dass mich das so packt und ja, und ich einfach von dieser Art und Weise so überzeugt bin. Es wird nicht in jedem Fall gehen. Es gibt manchmal durchaus Dinge, die nicht so funktionieren. Aber es schadet nie, wenn man damit anfängt. Und so die Durchschnittserfolgsrate bei Mediation liegt bei 80%. Und das finde ich schon ganz beachtlich.
Ja, nicht schlecht, ja. Wie bist du denn genau zur Mediatorin geworden? Du hast gerade schon Stichwort Ausbildung gesagt. Ich glaube, es gibt keinen Bachelorstudiengang Mediation, oder? Gibt es sowas schon?
Es gibt tatsächlich ein Masterstudium. Okay. Eigentlich muss ich fast eher so 10 Jahre zurück anfangen. Da hatte ich meinen ersten Job und war im Vertrieb und es kamen irgendwie immer wieder Kollegen zu mir, wenn sie mit anderen Probleme hatten, obwohl mich dieses Thema überhaupt nichts anging. Die kamen einfach zu mir, warum auch immer, weil ich offensichtlich irgendwas ausstrahlte und tatsächlich war mir oft auch schnell klar, was das Problem wirklich war zwischen den Leuten. Also ich habe da wohl irgend sowas, so ein Talent in mir, solche Dinge zu erkennen und auch wahrzunehmen, was beziehungstechnisch zwischen Menschen passiert. Und ja, das ist mir dann irgendwann im Laufe der Zeit immer klarer geworden. Und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht. Und es gibt bei Mediatoren, muss man, sag mal, 3 Arten unterscheiden. Du kannst dich einfach Mediator nennen. Das ist nicht geschützt.
Okay. Dann also so ähnlich wie Coach oder sowas. Man kann sich ja theoretisch einfach Coach nennen, ohne eine Coaching-Ausbildung zu machen. Ja.
Und dann ist der nächste Step, du nennst dich zertifizierter Mediator. Das ist das, was ich jetzt momentan habe. Und zertifiziert darfst du dich nur dann nennen, wenn du die Ausbildung so machst, wie es das Mediationsgesetz vorschreibt.
Mhm.
Und da gehört eine bestimmte Anzahl an Ausbildungsstunden, bestimmte Themenbereiche, bestimmte Anzahl an Supervisionen. Supervisionen sind so Reflexionsgespräche.
Mhm.
Also wenn du selber eine Mediation gemacht hast, hinterher nochmal nachzudenken, was war an welcher Stelle gut, was
mhm.
schlecht. Und das musst du bei einem Supervisor machen. Und du musst dich auch regelmäßig weiterbilden.
Mhm.
Wenn du das nicht machst, ist dein Zertifikat weg. Und dann gibt es noch einen Schritt weiter. Das ist, wenn du dich beim Bundesverband für Mediation oder einer der verschiedenen Bundesverbände für Mediation als Mitglied anschließt, dann musst du innerhalb von einer bestimmten Zeit auch bestimmte Anzahl an Mediationen vorweisen und dokumentieren. Und da bin ich jetzt gerade dran, weil
mhm.
du hast schon ein paar Jahre dafür Zeit.
Mhm.
Das ist so mein nächster Step.
Mhm. Okay.
Genau. Und also ich hatte ja vorhin angesprochen, es gibt ein Masterstudium auch, das kannst du machen. Da ist halt sehr, sehr viel mehr Theorie dabei. Und ich hatte das damals ja abgewägt, was für mich der Vorteil ist, ob sich der Aufwand lohnt, sehr viel Theorie zu lernen. Weil ich eben auch mich erkundigt hatte bei anderen, die es schon gemacht haben und auch Coaches, die meinten, Praxis ist das wirklich Wichtige.
Mhm.
Und das merke ich halt auch jetzt immer wieder. Dann
mhm.
hast du plötzlich, das hatte ich doch schon mal, oh, ist wieder so eine kritische Situation wie, das kann dir keiner in der Theorie beibringen.
Ja, klar.
Und in der Ausbildung machst du einfach jeden Tag bei dieser Ausbildung einen Fall. Es geht immer mit Rollenspielen. Und das Coole ist, du bist mal Mediant, also einer, der einen Konflikt hat, und mal bist du Mediator. Und beides ist gleich wichtig.
Mhm.
Weil du mal spürst, wie sich das eigentlich anfühlt als Mediant. Weil wir hatten zum Beispiel mein erster Ausbildungstag, der war so beeindruckend für mich, da durfte ich, um den Unterschied mal darzustellen zwischen Richter und Mediator, durfte ich Richter sein.
Mhm.
Dann kam so ein Pärchen also zu mir, die sich gestritten hatten wegen der Truhe und die Scheidung. Und ich gedacht, okay, cool, ich habe jetzt eigentlich echt voll die gerechte Lösung gefunden.
Mhm.
Ich habe das denen dann gesagt und hinterher durften die dann sagen, so, wie haben wir uns denn gefühlt?
Mhm.
Und die waren beide mega unglücklich.
Mhm.
Und ich dachte so, Moment mal, ich habe doch jetzt da eigentlich was voll Gutes gemacht.
Mhm.
Und dann haben wir den gleichen Fall in der Mediation gemacht.
Mhm.
Tja, und das war ein anderes Ergebnis.
Und das die war Leute mich, waren happy wahrscheinlich.
Ja, also man war happy, aber zufriedener und
ja.
konnten eben
mhm.
beide das, was ihnen wirklich wichtig war, und darum geht es
mhm.
in der Mediation, auch ausdrücken. Und der andere konnte das mal hören und auch im besten Fall verstehen.
Mhm.
Ja, und dann fühlt sich das schon mal ganz anders an.
Mhm. Wie bereitet man sich denn jetzt vor? Also wahrscheinlich habt ihr irgendwelche Tools, irgendwelche Methoden gelernt in der Ausbildung? Weil wahrscheinlich ist jeder Fall ja ganz individuell, wenn es irgendwie zu einem Streit kommt in einem Team oder in einer Familie oder sowas. Aber wahrscheinlich hast du dann irgendwie so einen Werkzeugkoffer, den du dann benutzen kannst, um dann diesen Konflikt auseinanderzunehmen, zu verstehen, zu vermitteln.
Genau, Werkzeugkoffer ist genau das richtige Wort. Also eine Mediation ist im Endeffekt ein Prozess, der in grob gesagt 5 Phasen verläuft, die der Mediant jetzt so aber nicht mitkriegt. Aber es
mhm.
ist meine Aufgabe, diesen Prozess einzuhalten, weil wenn ich den nicht einhalte, dann wird es nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht. Das Wichtigste ist am Anfang, ich skizziere das jetzt einfach mal kurz, dass du ein gemeinsames Ziel erarbeitest. Weil nur wenn die ein gemeinsames Ziel wirklich vor Augen haben, kann das funktionieren, weil dann kannst du auch darauf immer wieder verweisen. Und sei es einfach nur, die Zusammenarbeit wieder zu klären. Oder gerade in einem Verein oder einer Organisation hast du ja in der Regel ein großes, hehres Ziel.
Mhm.
Also da ist es wahrscheinlich relativ einfach.
Mhm.
Und im nächsten Step geht es dann darum, wirklich alle einmal anzuhören und die einzelnen Themen von jedem herauszukitzeln.
Mhm.
Und dann kommt die dritte Phase, und das ist eigentlich die mega spannendste. Und wenn das klappt, dann hast du da auch so einen Gänsehautmoment. Und
mhm.
das ist so echt Wahnsinn. Weil in dem Moment, und da ist es meine Aufgabe, einfach die richtigen Fragen zu stellen und dieses dahinter mir mal anzugucken, weil das ist den wenigsten selber bewusst. Und selbst wenn es ihnen bewusst ist, sind sie oft nicht in der Lage, das auszudrücken. Weil da geht es dann tatsächlich auch mal um die Gefühle und um das, was jeder wirklich braucht.
Mhm.
Und das ist sehr individuell und gleichzeitig irgendwie bei den Leuten auch wieder ähnlich. Also so typische Bedürfnisse, die ein Mensch hat, ist Bedürfnis nach Sicherheit in vielen Fällen oder nach Wertschätzung, Anerkennung. Oft auch Gleichberechtigung, aber da gibt es ein riesen Sammelsurium an Dingen.
Mhm.
Aber einige sind halt häufiger die wirklich verletzt werden. Und wenn ein solches Bedürfnis, das du hast, nicht erfüllt wird, dann bist du verletzt und dann kommst du zum Konflikt.
Mhm.
Aber wer von uns spricht schon davon? Und Ja.
Das braucht wahrscheinlich eine große Portion Mut, hinzugehen. Ich fühle mich verletzt, weil du das und das gemacht hast.
Genau, und ich möchte eigentlich verpackt nur Sicherheit halt haben. Und sag, du bist ein Arsch.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das ist aber halt nicht zielführend. Mhm. Und deswegen ist es dann meine Aufgabe, dieses dahinter, was dahinter steckt, aufzudecken, zu artikulieren. Und in gewisser Weise bin ich eine Art Übersetzer für die eine Person gegenüber der anderen. Also ich muss das dann einfach auch so oft nochmal reformulieren, bis die andere Person, bis es da auch Klick macht. Mhm. Und vor allem halt wichtig, dass die Person, die ich gerade reformuliere, sich wirklich 100% wiedergegeben fühlt.
Mhm.
Und richtig verstanden fühlt. Mhm. Weil dann ist auch schon, also wenn ich diese Person schon verstehe, dann ist schon ganz viel von der Sache, na, ganz geklärt noch nicht, aber ist schon ein ganz großer Schritt vorausgegangen. Mhm. Und wenn ich verstanden habe und dann die andere Person dazu bringe, auch zu verstehen, dann hast du diesen Gänsehautmoment. Weil dann sagt man so, jetzt guck mal Person A die Sachen von Person B an und andersrum. Und dann ist es manchmal wirklich wie so ein, echt, was, darum geht's dir?
Mhm.
Und wenn das passiert ist, kriege ich jetzt gerade tatsächlich Gänsehaut, abgefahren, dann, ja, dann sind die bereit, wieder von ihrem Reptilienhirn, in dem sie nur Aggressionen hatten und böse waren, nach vorne zu kommen und sachlich über ihr Problem eigentlich zu reden und dann an einer Lösung zu arbeiten.
Mhm.
Und das ist dann die Phase 4, wirklich mit Brainstorming-Methoden, einfach mal völlig kreativ Lösungen in den Raum zu werfen, auf die vorher keiner gekommen wäre. Ich bin da aber auch nur dabei, also ich gebe keine Lösungsansätze vor. Wenn es mal mega hakt oder so, kann man sagen, naja, in anderen Organisationen oder Unternehmen hat man schon mal das und das, aber das ist eigentlich nicht meine Aufgabe.
Also quasi genau das Gegenteil von einem Richter, der einfach abwägt und entscheidet und sagt,
genau,
du bekommst das Sorgerecht und du darfst alle 2 Wochen besuchen oder sowas, sondern quasi selber zu überlegen, wie man irgendwas macht.
Genau, und auch in dieser Lösungsfindungsphase wirklich für einen wertfreien Raum zu sorgen, der keine Lösungsidee gleich am Pranger stellt oder so, sondern alles darf kommen. Das ist ja auch eigentlich typisch, wenn ich irgendwo hier in jungen Unternehmen bin oder modern denke jetzt. Und dann kommt eben die Phase 5 und da geht es dann auch wieder ums Miteinander verhandeln, weil ja dann muss ja aus diesen Ideen irgendwo eine tatsächliche Lösung gestrickt werden. Und je nach Größe von dem Fall ist es dann auch noch meine Aufgabe, eine Art Protokoll zu schreiben und auch eine sogenannte Mediationsvereinbarung, also auf was einigen sich denn die beiden Parteien am Schluss. Sowas ist jetzt bei einer Scheidung zum Beispiel sehr typisch, weil sehr viele Scheidungen, und da ist ja die Trennung schon vorhergesehen, aber da wird auch sehr oft eine Mediation in Anspruch genommen, weil das einfach auch da wieder ein ganz anderes Gefühl hinterlässt, wie wenn der Richter entscheidet. Also wenn ich eine erfolgreiche Mediation hatte, dann wird der Richter nicht mehr dagegen entscheiden, sondern dann besiegelt der das halt noch fertig.
Mhm. Das heißt, das ist wahrscheinlich wichtig, um das Ganze nochmal richtig abzuschließen, dass man das auch aufschreibt und wahrscheinlich irgendwie unterschreibt oder sowas, dass man sagt, ich bin damit einverstanden, dass wir uns auf das und das geeinigt haben.
Genau, und dann hast du auch diese Pflicht, das zu tun.
Mhm. Und dann ist der Konflikt quasi offiziell gelöst, weil man quasi noch quasi so einen Stempel drunter setzen kann.
Genau.
Mhm.
Und je nach Sache ist dann was, wo ich dann auch mal nach einem Viertel oder halben Jahr, je nach Sache, auch mal nachhake.
Mhm.
Jetzt, wenn ich in einem Team, in einem kleinen Unternehmen was habe, dann werde ich eher weniger so eine krasse Mediationsvereinbarung schreiben. Aber man macht halt ein Protokoll und dann ruft man schon mal an. Kann sein, man verabredet auch nochmal einen Termin eine Stunde und fragt, so, wie war es denn jetzt die letzten Monate? Hat sich was geändert? Hakt es noch an einer anderen Stelle?
Mhm.
Also es ist oft hilfreich, aber das ist, glaube ich, bei Coaches zum Beispiel auch so. Wenn ich jemand, das macht schon Sinn, den dann nach auch noch weiter zu begleiten.
Ja. Und ich fand es spannend, dass du gesagt hast, man guckt quasi auf das dahinter, was sind da irgendwie für Gefühle oder für Bedürfnisse, die da irgendwie sich melden. Hilft das denn quasi nur für den konkreten Fall oder hilft das dann, dass man dann vielleicht auch einen Tacken reflektierter ist und vielleicht in Zukunft nicht in so schlimme Konflikte reinschlittert, weil man vielleicht ein bisschen reflektiert hat, was war jetzt eigentlich, zum Beispiel mein Sicherheitsbedürfnis hat sich da gemeldet und deswegen ist da dieser Konflikt entstanden. Oder ist das wirklich immer nur quasi für einen punktuellen Fall, dass das so individuell ist, dass man das nicht übertragen kann?
Uns triggern in der Regel immer wieder die gleichen Sachen.
Okay.
Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, an welchen Sachen wir uns immer wieder mit unserem Partner zum Beispiel reiben, es geht immer wieder ums Gleiche.
Mhm.
Also es mag, die Sache an sich mag immer wieder anders sein, aber das Eigentliche, was dahinter steckt, ist immer das Gleiche.
Mhm.
Dass deine Persönlichkeit, wie die gestrickt ist und das, was du brauchst. Und wenn du jemanden brauchst, der in der einen Situation hohe Sicherheit braucht, ist die wahrscheinlich sehr, sehr hoch, dass das auch für eine andere Situation gilt.
Mhm.
Und kommt natürlich darauf an, wie reflektiert du als Mensch bist, wie viel nimmst du jetzt aus dieser Mediation mit, was kannst du dir davon wirklich merken, wie. Also das ist wirklich sehr menschenabhängig, würde ich sagen. Es gibt ja auch Leute, die wollen sich damit selber gar nicht konfrontieren. Und die meisten Menschen sind tatsächlich schwer in der Lage, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen. Wirklich auszudrücken, was in ihnen gerade steckt. Das können die meisten Menschen eigentlich nicht. Das ist ja das Coole. Deswegen gibt es ja Leute wie mich. Sonst, wenn das alle Leute könnten, dann bräuchte man so jemanden wie mich ja nicht.
Ich habe gerade überlegt, wir haben jetzt so Unternehmen als Beispiele schon genannt, wir haben schon die Scheidung als Beispiel genannt. Wenn ich jetzt an Vereinet und so weiter denke, da sind die Leute ja in der Regel, die kommen da zusammen, weil sie zum Beispiel das gleiche Ziel haben. Angenommen, wie Tierschutz ist ihnen sehr wichtig, dann gehen sie halt in diesen Tierschutzverein und engagieren sich da. Und die sind ja vielleicht, kannten sich vorher gar nicht, sind vielleicht auch nicht befreundet, sind vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, in einem anderen Alter oder so. Nicht Leute, die ich so jetzt zum Beispiel in der Uni kennenlernen würde. Und das ist ja wahrscheinlich nochmal eine andere Situation, als wenn ich zum Beispiel in einer Familie oder als Paar so einen Konflikt habe, wenn ich mir auch persönlich irgendwie sehr nahe bin. Beeinflusst das die Mediation auch? Also wenn man jetzt sagt, wirklich zum Beispiel ein Paar, ein Liebespaar versus ein Team, was so zusammengewürfelt wurde aufgrund des, ich sag mal, Ziels, aber die jetzt so persönlich gar nicht so eine enge Bindung haben?
Sag mal, bei einem Paar ist es ja auch wichtig, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Wenn ein Paar gar kein gemeinsames Ziel hat, wird diese Paarbeziehung auch nicht wirklich lange halten. Mediation ist immer dann sinnvoll, wenn Menschen in irgendeiner Art von Beziehung längerfristig stehen. Also wenn ich jetzt einem Menschen nur ein einziges Mal begegne und da ist irgendwie ein Konflikt, lohnt sich das jetzt nicht unbedingt, da groß dran zu arbeiten, wenn ich den nicht mehr sehe. Also von daher sehe ich jetzt bei einer Paarbeziehung und einem Verein, wo die Menschen auch längerfristig in einer Beziehung zueinander stehen, jetzt keinen zu großen Unterschied.
Okay. Ich meinte wegen dem quasi, dass ich in dem Verein mit der anderen Person nur zusammenarbeite, wegen dem Verein, aber so privat quasi würde ich mit der jetzt nicht noch in meiner Freizeit mit denen was unternehmen oder sowas, versus bei einem Paar, da verbringt man ja schon sehr viel Zeit, man ist irgendwie sehr vertraut miteinander und so weiter, ob das irgendwie dann einen Unterschied macht, dass es dann bei dem einen besser funktioniert als bei dem anderen oder
die Mediation durchzuführen.
Genau, ja, dass man irgendwie anders rangeht.
Nee.
Aber diese fünf Schritte sind quasi, bei jedem Fall geht man quasi diese fünf Schritte
immer durch. Genau, das ist die Grundstruktur. Man muss natürlich ein bisschen abwägen, wenn ich jetzt wirklich in einem, sag mal, in einem größeren Konzern bin, da ist das Thema Gefühle natürlich jetzt nicht so beliebt. Und da muss man das ein bisschen dann anders handhaben. Aber ich finde, in einem Verein und einer Organisation, wo man sich ja dann doch aufgrund eines eher so Herzensprojektes näher steht, ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da darf man, finde ich, schon offener sein, aber wenn das jemand anders sieht und du merkst das in so einer Mediation, du kannst ja niemanden zwingen, auch zu sagen. Und eine Mediation ist immer freiwillig und jeder Mediant darf das zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip.
Okay.
Also Mediation gelingt auch nur, wenn wirklich beide Parteien mitmachen wollen. In der Regel ruft mich einer an und fragt und sagt, ja, Sie sind doch Mediatorin und ich habe hier das und das, können Sie das machen? Dann ist meine nächste Frage, weiß denn der andere Bescheid? Oft kommt dann, nee, dann sage ich, gut, dann reden Sie bitte mit der Person. Weil vorher, oder die Person darf auch mich anrufen. Aber sonst macht das Ganze keinen Sinn.
Klar, weil du bist ja die neutrale Person, wenn ich das Gefühl habe, du bist automatisch auf der Seite von dem anderen, weil der dich angeheuert hat, wie in so ein Anwalt oder sowas, genau, den der dann anschleppt. Klar, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht bereit, mich dir gegenüber zu öffnen und dann irgendwie wirklich zu erzählen, was da jetzt genau mein Problem ist oder konstruktiv mitzuarbeiten. Ja.
Dann ist es, also und diese sogenannte, also Neutralität, man nennt es in der Mediation Allparteilichkeit, ist so ein weiteres Grundprinzip. Neben der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit ist eben auch noch ein ganz, ganz hoher Punkt. Es geht, das, was unter den dreien oder auch mehreren gesprochen wird, das verlässt nicht den Raum, es sei denn, man verabredet was anderes.
Ja. Das heißt, Vertrauen ist einfach super wichtig, dass ich weiß, ich kann mich jetzt hier in diesem Raum öffnen und da jetzt ganz ehrlich sein und da jetzt wirklich dran arbeiten und muss dann nicht Angst haben, dass dann irgendwie, keine Ahnung, du das dann von dem Konzern an die Bild-Zeitung verkaufst und die dann eine Schlagzeile machen, dass der Konzernchef irgendwie...
Genau, also meine Vertraulichkeit, genau, die ist ja quasi schon also vertraglich dann geregelt. Aber natürlich ist es gerade in einem Konzern eben schon die Frage, wie viel gebe ich vor meinen Kollegen preis, weil die wissen das hinterher ja trotzdem, auch wenn die Mediation vorbei ist. Und das ist dann schon eine Abwägung.
Wie? Ja.
Und da gibt es, glaube ich, schon einen riesen Unterschied einfach zwischen sehr konservativ geführten Unternehmen und der eher moderneren Organisationsform von selbstgeführten, agilen, kollegial geführten Unternehmen, wo ja Dinge wie, ich bringe auch meinen Hund mit oder ja, also so, oder wir haben die Betriebskita hier und alle sehen meine Kinder. Mhm. Wenn ich mit dem Kind vom Kollegen rede oder seinen Hund streichel, dann habe ich einen anderen Kontakt zu ihm, als wenn ich das nicht tue. Mhm. Und ja, aber da weiß ja jeder selber, in welcher Art Konzern er auch arbeiten möchte.
Ja, ja.
Aber im Verein, glaube ich, ist das alles viel weniger drastisch und darf man, glaube ich, auch wirklich offener sein.
Mhm. Ja, ja. Du hast am Anfang gesagt, dass, sorry, falls ich jetzt deine Zitate hier durch den Flashwolf drehe, aber du hast gesagt, nach dem Motto, dass Streiten und Konflikte, dass das irgendwie wichtig ist, dass das dazugehört und dass es halt normal ist und erst ab einem bestimmten Punkt, wenn es zu groß ist, dass man dann halt quasi Hilfe braucht, das zu lösen. So ungefähr hast du das gesagt, ne? Kannst du mal erzählen, was du damit meinst, mit diesem Konflikte sind gut und wichtig und normal und wo ist denn dann der Punkt, wo man sagt, das kriegen wir jetzt nicht mehr alleine hin? Oder wie kann man das erkennen, ab wann es sich irgendwie lohnt, Hilfe von außen dazu zu holen?
Also Konflikte sind deswegen normal, weil wir alle verschieden sind. Und verschieden, da komme ich jetzt noch auf diese Bedürfnisse zurück, wir alle tragen unterschiedliche Bedürfnisse oder diese Bedürfnisse in unterschiedlicher starker Ausprägung in uns. Und wenn du jetzt jemand gegenüber hast, der genau in allen Dingen genau die gleichen Bedürfnisse hat wie du, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es zum Konflikt kommt. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Mhm. Und immer wenn du also Menschen hast, die in anderen Situationen andere Dinge brauchen als du, wird es irgendwann mal rappeln. Es sei denn, du bist total abgeklärt und dir macht nicht viel was aus. Und je mehr du selber in der Lage bist, eben deine eigenen Gefühle auszudrücken, auch zu erkennen und auch zu erkennen, was du selber brauchst, desto weniger brauchst du Hilfe von außen, um einen Konflikt zu lösen. Aber natürlich müssen beide, die in dem Konflikt mit dabei sind, auch bereit sein, eben darüber zu sprechen. Jetzt völlig unabhängig, ob dein Mediator dabei ist oder nicht. Kann gut sein, wenn einer der beiden ja, sich leicht tut, die Dinge auszudrücken, kann er sie vielleicht aus dem anderen auch rauskitzeln, weil er selber schon schafft, dieses eine Metaebene ein Stückchen höher zu gucken und das Ganze von oben anzuschauen. Aber wenn sich damit jetzt wirklich beide schwer tun und beide das nicht so richtig können, Gefühle ansprechen und so, dann ist die Frage, wie es wirklich weitergeht. Dann kann sein, okay, man legt dann einen Konflikt irgendwie ad acta und schafft es, ihn zu verdrängen. Mhm. Das geht ja auch oft. Aber richtig nachhaltig ist es halt nicht. Dann wird es in der nächsten Situation, die ein bisschen ähnlich ist,
wiederkommen. Es kommt dann halt früher oder später wieder hoch.
Genau.
Und ist dann vielleicht noch schlimmer oder dann ist irgendwie...
Genau, du hast dann diese Regentonne, die halt immer voller wird und immer voller wird und irgendwann ist es das letzte Mal und dann läuft sie halt über und dann knallt es richtig. Und es gibt ja so, Friedrich Gadel ist einer der wichtigen, ja sagen wir mal, Gurus im Bereich Konflikte. Und der hat das sogenannte Eskalationsstufenmodell entwickelt. Und das sind insgesamt 9 Stufen, die fangen an, es gibt Spannungen zwischen Menschen. Das ist ja alles noch völlig, völlig einfach. Und dann geht es halt weiter bis am Schluss. Es kommt dann das komplette Desaster sozusagen. Mhm. Da wird dann alles kurz und klein geschlagen. Mhm. Und dazwischen gibt es eben viele Abstufungen. Und bei den ersten 3, da schafft man das dann noch wirklich eine Win-Win-Situation herzustellen. In der Mitte ist dann eher Win-Lose und am Schluss verlieren einfach alle. Mhm. Das heißt, die Einsatzmöglichkeiten eines Mediators oder auch selber an einem Konflikt ranzugehen, sind natürlich, je früher, desto besser. Mhm. Wie bei allem, ne? Mhm. Ist wie bei einer Krankheit genauso. Mhm. Je früher erkannt, desto schneller und einfacher geht es, das zu lösen.
Ja. Und hast du Tipps, die du vielleicht dann auch anderen mitgibst, damit es dann in Zukunft besser ist oder so? Wie man es vielleicht dann schafft, du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen zu verstehen quasi, was der andere eigentlich, was sein Problem ist oder was seine Bedürfnisse sind. Hast du vielleicht Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, was die vielleicht machen können, wenn sie merken, es knarscht gerade so ein bisschen bei uns?
Da sage ich jetzt einfach nur Kommunikation, 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 sprechen drüber. Mhm. Und dieses Verstehen, was du gerade sagtest, es ist wichtiger, versuche zuerst zu verstehen und dann solltest du verstanden werden wollen. Mhm. Die meisten Menschen wollen erst verstanden werden. Mhm. Versuche du selber diesen ersten Schritt zu machen. Versuche du den anderen zu verstehen. Mhm. Dann ist er schon mal ganz anders drauf und dann wird er auch dich einfacher verstehen. Also das ist so ein ganz kurzes.
Ja.
Aber das ist essentiell.
Ja, ja. Das ist also ich kann, in Vereinen kann ich mir so viele Situationen vorstellen, wo es knatschen kann. Also wir haben das selber schon öfter gehört, dass es zum Beispiel darum ging, was sind unsere nächsten Schritte und die einen hatten dann die die Vision, sage ich mal, oder also die ganz große Vision ist natürlich die gleiche, aber die einen sagen, ja, lass uns doch das machen und die anderen sagen, nee, lass uns doch was Neues ausprobieren, generell was Neuem ausprobieren. Wir haben das sehr oft, dass es irgendwie darum geht, dass Leute zu uns kommen und sagen, ah, wir haben Lust, irgendwie Social Media oder sowas zu benutzen und dann kommen halt die alten Vorstellungen und sagen, ja, nö, das ist alles Humbug, das Internet setzt sich nicht durch, das brauchen wir nicht, ja, ganz so schlimm nicht. Mhm. Aber natürlich auch ganz individuell zwischen einzelnen Leuten, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass da jetzt was anderes gemacht werden will, sondern dass man einfach nur sagt, keine Ahnung, der ist mir zu bossy in der Art und Weise, wie er die Teamsitzung leitet, das mag ich nicht. Oder ich bin sauer, weil die Person ihre Aufgabe nicht erfüllt hat. Wir hatten letztes Mal gesagt, dass sie das und das machen soll und jetzt hat sie es nicht gemacht und jetzt ist irgendwie unser Plan hängt hinterher oder so. Da gibt es ja so viele Ebenen irgendwie, wie man... also auf welchen Arten man da irgendwie sich nicht oder ja in Konflikte kommen kann, sage ich mal. Und du hast ja jetzt schon gesagt, Kommunikation ist so das Wichtigste. Gibt es denn noch weitere Sachen, wie man vielleicht in der Teamkultur, sage ich mal, oder in der Art und Weise, wie man das Team so ein bisschen leitet, die man da machen kann? Gerade vielleicht, wenn man in so einer Leitungsposition, sag mal, ist, also wenn man irgendwie Teamführer ist oder so, mehrere Leute hat, die man so ein bisschen anleitet. Gibt es da noch Sachen, die man machen kann, um diese, also für diese Kommunikation einen besseren Raum zu schaffen?
Musst du halt als der Führende in dieser Sache selber ein gutes Vorbild sein. Mhm. Das A selber auch wollen und selber auch zulassen. Mhm. Mhm. Also ist ein Verein manchmal schon noch ähnlich wie ein Unternehmen oder wie jede andere Organisation, weil die Hauptvision kommt in der Regel schon von oben. Und die drunter sitzen, folgen dann eben dieser Vision nach. Mhm. Und wenn du merkst, du passt nicht zu der Vision, dann gehst du am besten raus, weil dann bist du ja, also wenn du da dann zu stark dagegen bist. Aber es geht schon um dann die Führungskraft oder diese, ja, es muss ja nicht mal die wirklich, sagen wir, Führungskraft sein, aber diese führende Visionsinhaberposition, sagen wir mal so. Mhm. Und wie dann ein Verein aufgebaut ist, wer dann welche Sachen tut und wer dann wem sagt, was er zu tun hat, ist ja auch sehr individuell verschieden.
Ja. Und vor allem, manchmal rutscht man in einem Verein ja auch in so eine Führungsrolle und hat da selber gar keine Erfahrung drin. Also es ist jetzt nicht wie in einem Unternehmen, wo man dann halt befördert wird, dann kriegt man wieder ein Führungskräftetraining oder so, sondern man hat da einfach nur irgendwie mitgemacht und auf einmal ist irgendwie Not am Mann und hey, kannst du nicht hier das Projekt leiten? Und dann plötzlich sitzt man da so drin und hat da vielleicht vorher sowas noch nie gemacht. Und also das ist ja auch schön, weil gerade... Also wir arbeiten auch viel mit Studierenden und so weiter zusammen und für die ist das ja eigentlich eine super Gelegenheit, das mal auszuprobieren in so einem Verein, bevor es dann ernst wird, so in der Arbeitswelt. Und dass sie sich da mal quasi reinschnuppern können, wie ist das so? Wäre das was für mich auch? Möchte ich dann später eher die Fachperson sein, die so vor sich hin arbeitet und die Probleme löst? Oder macht mir das Spaß, irgendwie so ein Projekt zu leiten, so ein Team zu leiten? Und ja, da mit gutem Vorbild voranzugehen, ist wahrscheinlich eine gute Erinnerung, dass man da auch mal überprüft, wie man selber handelt und... ob man das aber noch verbessern kann, bevor man irgendwie...
Genau, ich glaube, da lernt man sehr viel. Ob man auch eher der ist, der vorne dran steht, oder lieber der ist, der dann mitmacht. Und das ist eigentlich wirklich das A und O, dass du dich selber kennst. Mhm. Weil wenn du selber weißt, wie du tickst und was dir wichtig ist, dann weißt du auch, wo du dich wie einzusortieren hast.
Das passt total gut zu einer Podcast-Folge, die wir demnächst machen. Die haben wir schon ein bisschen vorbereitet mit Julia Meder. Das ist eine Coachin. Die arbeitet immer mit so einer inneren Motivanalyse. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also diese Methode. Mhm. Und da guckt man quasi auch, was einem selber wichtig ist oder was einem nicht so wichtig ist. Und wir haben, also Luisa und ich haben beide das ausgefüllt und wir werden dann die Tage mit Julia uns nochmal treffen und das besprechen. Und dann sagt sie uns quasi, wie man das auch in Teams quasi nutzen kann, wenn man so merkt, was einen ausmacht und so weiter. Und ich glaube, das ist auch für dieses Konfliktthema super wichtig. Also nicht nur so generell für dieses... wie kann ich meine Arbeit, mein Leben, was ich mache, so gestalten, dass es mir Spaß macht und meinen Werten und meinen Motiven entspricht, sondern auch, um eben zu verstehen, wie die anderen ticken und um dann Konflikten vorzubeugen oder die Konflikte dann lieber zu früh als zu spät zu lösen. Ja,
absolut.
Voll gut, das passt voll gut zeitlich, wenn dann dieses andere Interview auch noch kommt.
Ja, es passt zeitlich und irgendwie auch thematisch. Also Coaching und Mediation haben schon in bestimmten Bereichen auch Überschneidungen. Also gerade es geht schon noch viel um Gesprächstechniken. Weil als Coach kitzelst du ja im Endeffekt auch Dinge aus Menschen raus, die ihnen vorher nicht so bewusst waren. Aber eigentlich steckt ja alles schon in ihnen. Und in der Mediation ist es nicht so viel anders. Nur, dass du es halt immer in Korrelation zu der anderen Person und zu der anderen Sache noch setzt. Mhm. Aber es ist viel, wie du hinterfragst, wie du Dinge formulierst, ist schon viel auch ähnlich. Mhm. ich glaube, eine Grundstruktur eines Coaches ist auch ein bisschen der personellen Grundstruktur eines Mediators schon in gewissen Dingen ähnlich.
Ja, ja. Du hast jetzt ja schon ein bisschen was von dem Prozess erzählt. Angenommen, ich habe jetzt das Gefühl, ich komme jetzt hier mit meinem Konflikt nicht weiter. Ich bin jetzt hier festgefahren. Ich brauche jetzt eine Person von außen. Wie würde das denn jetzt ablaufen, wenn ich zum Beispiel dich hinzuziehen möchte, damit du unseren Konflikt löst? Also ich rufe dich wahrscheinlich an. Was brauchst du dann für Infos? Wie läuft das ab? Wie ist dieser Prozess?
Ja, das mit den Infos ist immer so eine Sache. Genau, ich werde dann angerufen und dann möchte ich natürlich schon wissen, um wen geht es, wer ist die andere Person, was ist ganz grob der Konflikt. Mhm. Und ganz grob sage ich jetzt hier mit Ausrufezeichen, weil ich möchte nicht zu viel hören, weil A ist dann meine Allparteilichkeit in Gefahr. Mhm. Kann sein, ich stelle mich dann schon auf die Seite von der Person, weil die das also natürlich aus ihrer Sicht
sagen. Die blöde Luisa, die hat das und das gemacht. Und dann...
Dann darf ich nicht fragen, warum, was hat sie denn... Na, ja. Also in dem, das ist dann, wird es zu detailliert. Und vor allem kommt dann auch schon diese ganze, sagen wir jetzt mal, negative Energie schon am Telefon raus. Ja. Und ich will die nachher haben, wenn alle zusammensitzen. Ja. Weil wenn das verpufft ist, dann ist es nachher deutlich schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, dass da nochmal... Dann wirst du mir nicht das Gleiche erzählen. Deshalb muss ich da sehr oft abbremsen und sagen, nein, will ich jetzt nicht hören. Bitte heben Sie sich das auf. Ist ein bisschen anders in der Wirtschaft, wenn mich jetzt eine Führungskraft anruft und sagt, hey, in meinem Team kriselt's. Da muss ich ganz schön viel oftmals vorher fragen. Auch zu welche Dinge in der Firma wie geregelt sind. Und also das ist schon mal was anderes. Aber jetzt gerade in einem Verein, wo das alles ein bisschen auf einem, sagen wir mal, ja nicht so komplexen Ding ist wie im Wirtschaftsunternehmen, möchte ich eigentlich gar nicht so viel wissen.
Okay.
Es sei denn, es ist ein sehr komplexer Verein und es ist wichtig, ein paar Strukturen vorher zu kapieren. Aber es ist auch wieder besser, diese wirklich in der Mediation dann zu klären. Weil oftmals, wenn mir dann jemand Strukturen erklärt, dann selbst dann wird plötzlich bekannt, ach so, das weiß der andere gar nicht. Oder der hat das anders gesehen. Also das sind manchmal krasse Sachen, die da plötzlich auftauchen. So sage ich jetzt nur wieder Kommunikation.
Ne? Ja,
genau, also dann kam dieser Anruf, ich erfahre ein bisschen was, man macht dann, ich frage nach, weiß der andere Bescheid, mag der denn mitmachen, möchte der sich vielleicht auch noch kurz melden, dass der die gleiche Chance hat wie Nummer 1 und dann verabreden wir einfach Zeit und Ort. In der Regel nimmt man sich dann so 1,5 Stunden. Wenn es jetzt mit dem ganzen Team ist, kann man auch mal einen ganzen Tagesworkshop machen, also das kommt wirklich sehr darauf an, um was es gerade geht. Ja, und dann trifft man sich und dann fangen wir an mit diesem Prozess. Und je nach Größe des Themas kann es sein, in der ersten Sitzung kommen wir gerade mal dazu, wirklich das Ziel zu klären und mir grob die Themen anzuhören. Und dann ist nach 1,5 Stunden auch schon oft, ist man auch als Teilnehmer dann ganz schön fertig.
Und wie viele Sitzungen macht man dann so? Und macht man die quasi kurz hintereinander oder lässt man dazwischen mal so ein paar Tage, Wochen verstreichen, um irgendwie, weiß nicht, drüber nachzudenken oder so? Wie ist das normalerweise? Oder ist das auch so, wieder super individuell?
Das ist je nach Thema, je nach Situation auch mega individuell. Es gibt oftmals Dinge, da muss zwischendurch vielleicht nochmal was nachgeforscht, erarbeitet werden. Dann würde ich Medianten tatsächlich eine Art Hausaufgabe mitgeben, die wichtig ist. Aber das ist jetzt wirklich... Also kann man nicht pauschal sagen. Kann sein, man trifft sich mal ein halbes Jahr lang alle 5 Wochen. Oder es ist nicht viel dazwischen zu machen, es ist wirklich nur diese Dinge zwischen Menschen aufzuarbeiten. Kann es auch mal an einem Tag schon sein. Also wenn es eine kleine Geschichte ist, wie ein Ehepärchen kann sich nicht einigen, wo gehen wir in den Urlaub zusammen hin, dann reichen mir 2 Stunden. Hattest du den Fall schon mal? Das war ein witziges Rollenspiel in unserer Ausbildung. Genau, aber... Ja, also eine typische Scheidungsmediation, da brauchst du schon ein paar Termine. Da musst du auch zwischendurch mal wieder den Anwalt oder irgendwelche anderen Leute fragen, den Steuerberater. Also das ist einfach viel komplexer.
Also sprich, man kann jetzt nicht erwarten, man lädt dich mal ein und plaudert 1-2 Stunden und dann ist das Ganze gegessen, sondern man muss sich schon darauf einstellen, dass man wahrscheinlich mehrere Termine braucht und dass man dazwischen noch irgendwie Infos erfragen von anderen Stellen, selber was erarbeiten muss. Also muss man sich wirklich darauf einlassen auf den
Prozess. Bei komplexen Dingen.
Ja.
Aber wenn man mich jetzt nicht fragen würde, dann wäre die Sache ja trotzdem genauso komplex. Also dann müsste man dasselbe ja gleich lösen. Also bräuchte man auch mehr Zeit dafür. Also man muss schon, glaube ich, wenn man sich das so anguckt, denkt man, hey, das ist schnell gelöst. Aber um eine richtige Konfliktbearbeitung zu machen, muss man sich schon die Zeit nehmen. Und wirklich auch diese Zeit und den Raum geben, um das Ganze wirklich auch wirken zu lassen. Weil gerade diese Phase 3, wo ich vorhin sagte, mit diesen Bedürfnissen, so, die geht manchmal ganz schön lang. Weil es braucht eine Weile, um das rauszulassen und es braucht auch bei der anderen Person eine ganze Weile, um das aufzunehmen, verstehen zu können. Das geht nicht so zack, zack, zack kurz. Da muss man sich schon wirklich Zeit nehmen.
Ja. Du darfst wahrscheinlich aufgrund dieser Vertraulichkeit und so weiter jetzt keine Storys nacherzählen, aber hattest du schon mal einen Fall, wo du vielleicht gesagt hast, ach, das ist ganz einfach und dann war es doch viel komplexer, oder dass du gesagt hast, puh, das ist eine richtig harte Nuss und dann ging es irgendwie doch leicht von der Hand, den Konflikt zu lösen, irgendwie noch eine schöne Geschichte, die du uns erzählen kannst?
Ja, ich hatte letztens mit einem relativ jungen Unternehmen einen Termin und da hatte mich einer der beiden Geschäftsführer gefragt, weil er meinte, im Team kriselt es ein bisschen. Es zeichnet sich ab, dass es vielleicht schwierig werden könnte, Ja, und dann hatten wir den ganzen Tag zusammen und am Schluss kam halt raus, dass es dem Team eigentlich an einer großen Vision mangelte. Der Ball quasi zurückgegeben wurde an die Geschäftsführung. Das war dann schon ein großer Aha-Effekt. Und für mich jetzt auch nicht ganz so einfach, weil natürlich dann mein Auftraggeber nachher ein Teil derer war, die gehört haben, Mist, ich muss hier was ändern.
Ja.
Und das war mir von vornherein nicht komplett bewusst. Ich hatte schon eine Vermutung, könnte schon so sein. Gerade in solchen Bereichen, oder wenn mich jetzt der Vorstand eines Vereins fragt, muss ich schon noch fragen, können Sie damit umgehen, dass auch Sie vielleicht angegriffen werden? Dass auch Sie was zu hören kriegen, was jetzt Ihnen vielleicht nicht so toll gefällt? Sowas kommt schon häufiger mal vor. Weil oft die Leute, die dann Dinge auch veranlassen, nochmal ganz schön mit drin verstrickt sind und natürlich nicht unbeteiligt sind und das Opfer sind, sondern schon auch eine wesentliche Rolle mit dazu beitragen.
Und war der dann quasi mit dabei bei dem Prozess oder hast du mit dem Team gearbeitet und bist danach herausgegangen, so, ja, sorry, Sie sind
Problem? Nee, wir waren alle zusammen.
Okay, ihr wart alle zusammen, okay.
Genau.
Gut, dann war es für ihn wahrscheinlich auch einfacher, also wahrscheinlich war es dann für die Betroffenen schwieriger, das dann wirklich zu artikulieren, was ihr Problem ist, aber darin konnte er es wahrscheinlich besser nachvollziehen, weil er dann diese verschiedenen Stimmen gehört hat und nicht so, tja, hier, bitteschön, ist die Lösung. Genau. Du bist das Problem, du musst dich verändern.
Ja.
Ja, spannend. Aber das ist ja genau das auch mit diesem Vorbild und diesem Führung, was wir vorhin schon besprochen haben.
Genau. Ne?
Dass quasi er jetzt an sich arbeiten muss und wenn er dann wieder sagt, da geht's hin, das möchte ich machen, möchtet ihr mitkommen? Und wenn die anderen dann sagen, ja, das finden wir super, das möchten wir auch, dass es dann quasi einfach wieder harmonischer miteinander funktioniert.
Genau, weil dann kannst du dich entscheiden, ob du dem Vorbild eines Vorstands oder eines Geschäftsführers oder so nachfolgen möchtest und selber voll dahinter stehen kannst.
Ja, aber es könnte dann natürlich auch passieren, dass die Leute sagen, oder im Worst Case, dass sie vielleicht sagen, ich sehe diese Vision nicht und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass sie wiederkommen, dass sie sich dann zum Beispiel entscheiden würden, das Team zu verlassen. Das könnte doch dann auch irgendwie
klar
rauskommen, oder?
Mediation ist jetzt auch nicht was dir irgendwie Frieden und Harmonie verspricht. Mediation ist was Klarheit und Wahrheit an den Tag bringt.
Ja, ja.
Und die Klarheit Lösung kann ist manchmal halt ganz schön wehtun. Aber es ist hinterher klarer. Also das ist was ich, wenn ich auch eine Anfrage bekomme, können Sie das lösen? Dann kann ich sagen, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich kann Ihnen versprechen, die Dinge werden klarer werden. Aber ich kann Ihnen hier nicht die friedevollste Firma auf der Welt schenken. Das schaffe ich nicht. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe.
Ja. Ich glaube, das ist ein super spannender Beruf.
Das ja, ich bin auch voll begeistert davon. Ich hätte das nicht gedacht, dass mich das so packt. Aber ich habe schon so viele Ideen im Kopf, wie das noch weitergehen kann und mit was man das alles ergänzen kann. Und ja, und ich bin auch Mitglied der Deutschen Stiftung Mediation, die es sich als Aufgabe gemacht hat, ich sage jetzt einfach mal, Pionierarbeit im Bereich Mediation, gerade für Deutschland, in der Gesellschaft auch zu machen. Die haben so viele coole, spannende Projekte. Eins nennt sich zum Beispiel Mediation als Haltung. Und das ist in verschiedene, sag ich mal, Unterprojekte aufgeteilt. Da gibt es zum Beispiel ein cooles Programm, das heißt Clever Streiten für Kids. Das heißt, die haben eine Mappe entwickelt mit Rollenspielanleitungen, Spielideen, wie man Kindern schon in der Grundschule und sogar im Vorschulalter, also mit 5, 6 Jahren, diese Haltung in der Mediation, die so wichtig ist, beizubringen. Weil eigentlich ist ja richtiges Konfliktverhalten auch was, das sollte man von zu Hause aus theoretisch schon mitbekommen, so wie Manieren beim Essen oder so.
Aber da kann man halt nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch das so gelernt hat. Und
genau, und gerade wenn man eben auch, also jetzt halt Generationen, die heute 50, 60, 70-Jährigen haben das einfach auch nicht mitbekommen. Das war eine Generation, in der hat man über Gefühle einfach nicht gesprochen. Das macht man nicht, ne? Und da sind wir heute in unserer Generation hier mit 20, 30, 40-Jährigen schon anders unterwegs. Aber also ich habe selber 2 kleine Kinder Es ist schon schwierig, so zu Hause wirklich zu mediieren. Sie sind auch noch ein bisschen zu klein. Aber man merkt schon, wenn man sich mit ihnen hinsetzt und fragt so, was ist denn jetzt gerade genau passiert, wenn sie gerade mal wieder brüllen und Mama, dann was ist denn genau passiert? So, und was ist aus deiner Sicht passiert? Und gerade die Deutsche Stiftung für Mediation hat eine coole Homepage und da ist gerade in diesem Programm ein sehr nettes Beispiel von einer Orange. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Und dann kommt eben die Mutter auch dazu und fragt, was ist denn los? Was willst du denn mit der Orange machen? Dann sagt das eine Kind, ja, ich will Saft haben. Ja, und du? Ich will die Schale raspeln, damit ich mir einen Kuchen backen kann. Hä? Blob. Oh, cool. Dann können wir ja eigentlich beide das haben, was wir wollen. Ja. Wir brauchen uns ja gar nicht streiten.
Ja.
Also ein profanes Beispiel, ja. Ne? Aber bei Kinderkonflikten ist es ja oft so. Und so weiter. Ja, je eher ein Kind versteht, sich in anderen hineinzuversetzen, ist jetzt rein psychologisch entwicklungszeitmäßig erst ungefähr ab 5, 6 Jahren möglich. Aber wenn du das trotzdem frühzeitig anfängst zu trainieren, dann kann das Kind, das ist wirklich wie Manieren beim Essen oder wie, was weiß ich, alle anderen Dinge, die man dem Kind halt beibringt, dann hast du deinem Kind wirklich was fürs ganze Leben beigebracht, weil mit Konflikten umgehen, das musst du tagtäglich.
Ja. Also wenn man es als Kind nicht lernt und dann plötzlich im Job irgendwie, da kann man auch nicht irgendwie brüllen und nach der Mama rufen, wenn irgendwie eine Aufgabe bekommen hat, die man nicht mag oder so.
Genau. Und eben diese Mediation als Haltung sagt eben auch, Konflikte sind normal. Es geht nur darum, wie begegne ich ihnen? Wie gehe ich damit um? Kann ich das Positive rausziehen? Weil ich kann mich ja selber weiterentwickeln. Die Sache entwickelt sich weiter, der andere entwickelt sich weiter. Das alles nur, weil es zu Konflikten gab, die ich dann eben auch ausgesprochen habe.
Ja, das klingt voll so, also das ist jetzt ein Appell an alle, die jetzt zuhören, dass sie vielleicht sich da einfach mal mit ihrer eigenen Beziehung zum Thema Konfliktlösung irgendwie auseinandersetzen sollen. Vielleicht auch mal überlegen, bin ich eher so ein konfliktscheuer Mensch oder kann ich mich da noch ein bisschen verbessern, kann ich mich da noch ein bisschen kennenlernen, weil ich glaube, das macht das Leben einfacher, oder?
Wenn man, ja, definitiv.
Dass man mit Konflikten umgehen kann.
Definitiv. Also ich meine, es gibt natürlich schon Menschen, die sind von Natur aus sehr, sehr harmoniebedürftig. Die werden alles, was Konflikt irgendwie ist, gucken, zu vermeiden. Normal. Und dann gibt es die, die über alles diskutieren, die sich ständig gegen die anderen stellen. Das ist einfach auch ein bisschen in einem selber so drin. Aber der Appell geht an alle, den anderen verstehen zu wollen. Das ist egal, welche Grundstruktur ich habe. Wenn ich das versuche, dann komme ich ein ganzes Stück weiter.
Schön. Das war voll spannend, weil ich selber auch nicht genau wusste, wie so eine Mediation abläuft und das mit den Phasen und so, das war jetzt sehr spannend. Und das, wie gesagt, das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Job und es klingt aber auch, als ob der Job vielleicht noch ein bisschen bekannter werden sollte, dass man vielleicht einfach das im Hinterkopf hat als Möglichkeit, wenn man sagt, ja, hier knatscht's. Dass man nicht nur den Weg, wir begraben es und ignorieren es oder wir krempeln die Hemdsärmel hoch und hauen uns einmal auf die Nase.
Genau. Ja, genau.
Dass es da noch weitere Optionen gibt.
Ja, genau, weil gerade, glaube ich, auch in Vereinen, Organisationen geht man jetzt ja nicht unbedingt gerade vor Gericht, ne, ja, wenn es irgendwo im Verein hakt.
Ja.
Die Frage, was macht man da bisher? Das ist schon, es ist eine sehr, sehr wichtige Pionierarbeit. In den USA oder so ist es schon viel weiter bekannt. Aber in Deutschland, ich glaube, es ist in den 80ern ungefähr nach Deutschland auch geschwappt. Also es gibt es schon eine ganze Weile auch hier und kommt ursprünglich aus der Scheidung. Das ist so wirklich der Grundgedanke, wofür das mal damals sich ausgedacht wurde, dieser ganze Prozess und das Verfahren. Aber ja, es hat deutlich noch Ausweitungsbedarf.
Ja.
Und deswegen, genau deswegen bin ich dieser Deutschen Stiftung für Mediation beigetreten, weil da sind an die 8000 Mediatoren mit drin und jeder macht das halt in seinem Bereich, wo er stark ist, also gerade Erbrecht ist zum Beispiel auch ein ganz heißes Thema und jeder hat da eben so seinen Fokus, was er machen möchte. Und für mich sind das eben Startups und Teams und kleineres und auch interkulturelle Konflikte, weil auch da birgt sich ja ein Riesenpotenzial. Einfach aufgrund der unterschiedlichen Kulturen und des kulturellen Settings, was jeder mit sich bringt. Von dem man aber auch nicht so genau weiß eigentlich von dessen Existenz. Das merkt man immer dann, wenn eben einem eine andere Kultur begegnet,
ja, die anders tickt. Klar. Da merkt man halt erst, hey, das ist nicht normal oder das.
Genau,
das
und irgendwie ist alles normal.
Ja.
Das. Genau.
Ja. Dankeschön, Manuela, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch mal, wenn man jetzt im Raum Reutlingen eine Mediatorin sucht, wie kann man dich erreichen, wo kann man mehr von dir lesen?
Genau, ich habe einen Webseitenauftritt, der heißt www.mz-mediation.de. kann mich aber auch einfach googeln. Manuela Zehnder Mediation. Mhm. Und ja, so, da findet man meine kompletten Adressdaten, kann sich gerne mal melden, wenn jemand auch mehr Informationsbedarf hat, einfach mal was missen möchte. Ich meine, ich freue mich ja, wenn jemand den Podcast hört und sagt, mhm, hey, das klingt echt spannend, mhm, ich will mehr darüber wissen, soll er sich gerne melden. Mhm. Ja, und wenn irgendwo ein Konflikt herrscht und jemand denkt, er kriegt das alleine nicht hin, sich einfach auch mal melden und fragen.
Super.
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da heute drüber reden durfte, über Mediation, und dass die Pionierarbeit wirklich nochmal einen ganzen Schritt auch vereinfacht hat. Also deshalb vielen Dank an dich, Katrin.
Ja, gerne.
Und ja, da freue ich mich aufs nächste Mal.
Ja, gerne. So, danke an euch fürs Zuhören. Ich habe ja eben schon angespoilert, dass es noch einen weiteren Podcast geben wird, ein Interview mit Coach Julia Meder über dieses Team-Motiv. Ding. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass es tatsächlich sehr gut zu diesem Mediations- und Konfliktthema passt. Das wird dann in ein paar Wochen kommen, also freut euch auf die Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!